weil das war eine gefährliche Situation, die dadurch entstanden ist, wo es fast gekracht hätte und beide von der Strecke sind. Aber die Umstände, wie sie entstanden sind, finde ich schon wieder sehr verwirrend. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Mexiko, denn es ist einiges passiert. Es war ein sehr interessantes Rennwochenende. Es hat mich an einer oder anderen Stelle auch sicherlich ein bisschen an Jeddah 2021 zurückerinnert. Aber dazu kommen wir gleich noch im Verlauf dieser wunderschönen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr seid gespannt, denn ich bin's auf jeden Fall, mich jetzt mit Perky hier zu unterhalten, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also so extrem wie Jeddah 21 fand ich das Rennwochenende jetzt nicht. Das muss ich sagen, die Außenmaße hat es noch nicht genommen, aber ich verstehe, wo du mit der Aussage hin willst. Fangen wir aber chronologisch mal beim Freitag an, würde ich sagen, denn der Freitag war schon, wenn man den Normalitätsfreitag FP1, FP2, alle 20 Fahrer fahren, einfach wenn man den nimmt, war der Freitag schon ein bisschen abnormal, denn erstmal hatten wir im ersten freien Training 5 Nicht-Formel-1-Fahrer, nenne ich sie jetzt einfach mal, die gefahren sind, nämlich Pato O'Ward im McLaren, Kimi Antonelli im Mercedes, Djurgovic im Aston Martin, Berman im Ferrari und Schwartzman im Sauber. Keiner war besser als P12. Antonelli war mit P12 der Beste von denen. Wobei man auch sagen muss, Berman war in ein bisschen Action eingewickelt, sage ich mal, im ersten freien Training.
Ja, ein bisschen Action ist ganz lieb formuliert, weil es war nämlich ein leichter Kontakt zwischen den beiden, sag ich jetzt einfach mal. Und zwar hat Alex Albon das Auto auf dem Curb verloren im zweiten Sektor und hat dann, naja, Olli so ein bisschen erwischt, ne?
Ja, und Albon war ja in dem Moment direkt der Ansicht, ey, Berman steht da scheiße. Wobei ich sagen muss, das ist Quatsch, weil irgendwo, also Berman kann sich leider an der Stelle, das war ja S-Kurven, da hat es jetzt generell nicht so viel Platz, um wirklich die Strecke frei zu machen. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen, so. Und dann passiert halt der dumme Kontakt, sag ich mal, Albon verliert das Auto, Berman ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, kann irgendwie niemand so richtig was für, würde ich einfach mal behaupten, eher Albon natürlich, weil Albon ist der das Auto verliert, aber mein Gott, manchmal, wenn du das Auto verlierst und da kein Berman ist, dann reden wir jetzt nicht darüber. Also, war einfach unlucky, würde ich behaupten.
Ja, passiert halt. Also, ist natürlich nicht schön. Gerade auch, dass es eben so unlucky ist, dass er eben noch Olli Berman dann mit abräumt. Aber du hast es gesagt, wenn er es einfach wegschmeißt, dann interessiert das keine Sau. Also, glaube, brauchen wir da jetzt auch kein großes Fass drauf Mann, Sprachenlernbubble.
Alles gut bei dir.
Da brauchen wir auch kein Fass bei aufmachen für.
Da hast du recht, damit können wir eigentlich FP1 schon direkt abhaken, wobei ich noch sagen möchte, Tsunoda wurde Dritter in dieser Session und können direkt zu FP2 kommen, würde ich sagen, zum zweiten freien Training, weil das war ein bisschen länger als sonst. Die normalen Trainingssessions gehen ja normalerweise 60 Minuten, das zweite freie Training ging 90 Minuten, denn Pirelli hat ein paar Reifen für nächstes Jahr getestet und da sollte man hier so ungefähr eine halbe Stunde einfach fahren insgesamt. Das heißt, die halbe Stunde kam zu einer normalen Trainingszeit obendrauf und alle Autos konnten 90 Minuten die Strecke testen an diesem Freitag im zweiten Training. Das hat manchen aber nichts gebracht. Manche konnten die Zeit jetzt nicht so komplett ausnutzen. So zum Beispiel George Russell. Denn George Russell ist auf dem Curb aufgesetzt, hat damit das Auto dann verloren, konnte nicht mehr machen. Ab dem Moment, wo er auf dem Curb mit dem Auto aufgesetzt ist, sah er so ein bisschen aus wie ein blinder Passagier in diesem Auto und ist schön in die Wand gerasselt. Das heißt, George Russell ist rausgecrashed. Jetzt muss man sich die Frage stellen, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Mercedes crasht oder George Russell crasht. Das ist ja letzte Woche schon passiert, dass Russell das Auto in die Wand geschmissen hat. Was ist mit dem Budget Cap? Toto Wolff hat gesagt, er macht sich jetzt so langsam ein bisschen Sorgen über die Budget Cap. Häufig darf Russell nicht mehr crashen oder generell Mercedes.
Ja, und es ist ja nicht nur das, nämlich auch im Rennen ist Lewis Hamilton mit der Mexiko Spec-Variante des Autos gefahren, während George Russell aufgrund von Teilemangel mit der Silverstone-Spec von dem Auto gefahren ist. Also einfach mal eine halbe Saison zurückgesetzt, was die Specs von dem Auto angeht. Auch schon einen, ich sag jetzt mal, ziemlich großer Alarmpunkt, wenn man es mal so betrachten will, was eigentlich bei Mercedes da jetzt so abgeht und dass da einiges gerade schief läuft, was, naja, ich sag jetzt mal, Autoteile angeht und ja, Crashs an sich.
Ja, das ist richtig. Damit können wir eigentlich den Freitag direkt abschließen. Ich würde noch anmerkend sagen, dass Yuki Tsunoda auch in dieser Session Dritter wurde. Aber das nur so am Rande hier. Yuki Tsunoda zweimal Dritter im freien Training, aber am Ende die freien Trainings interessieren leider.
Ich wollte gerade sagen, dafür war der Rest des Wochenendes ziemlich beschissen.
Richtig, aber ich wollte es einfach mal anmerken, dass man heute noch was Positives über Tsunoda gehört hat, weil so viel Positives gibt es da wahrscheinlich nicht mehr zu erzählen heute. FP3, also das dritte Freitraining, können wir getrost überspringen. Das war relativ ereignisarm. So wie ich das gesehen habe. Lass uns direkt ins Qualifying gehen. Und das Qualifying ging schon sehr gut los in Q1, denn zwei Top-Autos sind auf jeden Fall ausgeschieden. Ich will nicht sagen Top-Fahrer, das sage ich bewusst nicht, aber zwei Top-Autos, denn Sergio Perez und Piastri hat es direkt in Q1 erwischt. Für Perez bitter, weil es ist das Heimrennen, aber Perez hat einfach wirklich keine gute Runde zusammenbekommen. Piastri bitter, weil er hatte ein Auto, das besser als Q1 ist natürlich. Eine Runde wurde ihm gestrichen, trotzdem hatte er noch zwei schnelle Runden. Es war nicht die letzte Runde, die Piastri gestrichen wurde. Das heißt, auf seiner letzten Runde war auch er einfach nicht schnell genug, um in Q2 zu kommen. Das war schon der erste Schocker am Samstagabend.
Ja, Piastri war das ganze Wochenende über nicht stark. Also das war grundsätzlich jetzt keine solide Leistung dieses Wochenende. Es gehört auch mal dazu. Ich meine, wir haben jetzt...
Dafür ist er erst in seiner zweiten Saison.
Ich wollte gerade sagen, es ist seine zweite Saison. Norris hat schon ein paar mehr. Da kann man auch mal einen schlechten Tag oder ein schlechtes Wochenende haben. Gehört halt mit dazu. Perez, das übliche Drama. Der Mann ist für mich kein Top-Fahrer. Er gehört nicht in ein Top-Team. Der Mann soll endlich die Formel 1 verlassen und retiren, weil er nimmt nur Plätze weg für Leute, die talentierter sind. Und er ist einfach ein alter Sack, den niemand haben will.
Ja, scheinbar will ihn Red Bull ja haben. Red Bull scheint
jetzt gerade ein bisschen sehr hart gerantet.
Das war schon sehr, sehr hart, dass ihn keiner haben will. Also es reicht ja immer noch für einen Sitz bei einem Team, das gerade Dritter in der Konstrukteurs-WM ist. Dafür reicht es ja scheinbar immer noch.
Ja, aber das Ding ist jetzt, der Rant war auch irgendwo, den musste ich jetzt kurz rauslassen, weil Perez hat mich dieses Rennwochenende maßlos abgefuckt. Der Mann ging mir richtig auf die Nerven, weil er war einfach scheiße, er hat nicht performt und dann hat er auch noch Liam Lawson geshit-talkt, der ihn komplett in Grund und Boden gefahren hat.
Ja, über das reden wir gleich nochmal, weil da bin ich ein bisschen anderer Ansicht. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
Und er hat noch einen Vollstart hingelegt. Das ist das Nächste. Da fangen wir ja schon wieder an, quatschig zu werden.
Du greifst hier alles so voraus. Ich habe hier
ja, schön, weil Perez mich gerade aufregt. Der Mann hat immer geredet, als wäre es das beste Wochenende seines Lebens gewesen. Und dabei hat er ein richtiges Scheißwochenende hingelegt. Er sagt, er hat keinen Fehlstart gemacht, obwohl er 3 Meter vor der scheiß Startbox stand. Der Mann macht mich sauer inzwischen.
Na, dann lenke ich ganz schnell ab von Perez, bevor wir gleich wieder auf ihn sprechen.
Ja, das kommen. Wird ja nicht besser jetzt. Jetzt kommen wir zu Tsunoda.
Richtig. Jetzt geht es erstmal um Q2, weil Q1 ist weiter nicht viel passiert. Piastri, Perez raus, das reicht auch für einen Q1, würde ich sagen. Q2 hatten wir einen Unfall, hatten wir oft an diesem Wochenende, dass irgendwelche Leute gecrashed sind, fällt mir gerade so auf, schon vor dem Rennen. Und zwar hat es Yuki Tsunoda erwischt. Und zwar war das bei der Einfahrt ins Stadion, ist er beim Bremsen auf den Curb gekommen, auf den äußeren Curb, hat sich verbremst und hat das Auto dann einfach weggeworfen. Passiert. Na, wir können nicht bei allen anderen sagen, ja, passiert, und bei Tsunoda können wir dann nicht sagen, passiert. Es passiert, es ist ein blöder Fehler, den er nicht machen sollte. Klar, ist 100% seine Schuld. So einen Fehler solltest du in der Formel 1 nicht machen, aber solche Fehler passieren halt. Solche Fehler passieren einem Yuki Tsunoda, einem George Russell, auch erfahrenen Fahrern passieren einfach manchmal Fehler. Aber einfach ein dummer Fehler von Yuki Tsunoda.
Das streite ich noch nicht mal ab. Das Ding, was ich aktuell halt sehe, ist, dass diese Fehler in letzter Zeit recht häufig passieren.
Und Dr. Helmut Marko hat eine Theorie aufgestellt.
Ach Gott, jetzt kommt's, Alter. Jetzt.
Nein, jetzt, ich glaube, der Theorie wirst du zustimmen. Ich glaube, du wirst zustimmen. Dr. Helmut Marko hat so sinngemäß gesagt, ich habe jetzt nicht Wort für Wort das Zitat irgendwie im Kopf, aber er hat so gesagt, seit Lawson jetzt in der Formel 1 ist, spürt Yuki Tsunoda einfach den Druck von Lawson, weil er jetzt ein anderer, weil Ricardo war ja jetzt mittlerweile nie wieder im Gespräch für Red Bull. Jetzt spürt Tsunoda den Druck, weil da in seinem Team jemand anderes ist, jemand Neues ist, der jetzt auch den Sitz bei Red Bull wieder vor Augen hat. Und das hat
ja, Dr. Markus sinngemäß noch besser performt zudem. Und er zudem noch besser performt, seitdem er jetzt fährt.
Ja, also für die bessere Performance an diesem Wochenende kann er selbst nichts. Da hat er einfach profitiert davon, dass Yuki Tsunoda sehr früh ausgeschieden ist. Aber das ist eine andere Sache.
Auf dem Papier bessere Performance.
Ja, du kannst nicht nur aufs Papier gucken. Das geht nicht. Du bist nicht James Rolls.
Am Ende der Saison, Perke, wenn du da jetzt Rennen 3, keine Ahnung, irgendwann hattest, da steht das Ergebnis und dann ist das erstmal de facto so, wie
ich
es da
glaube,
steht.
Red Bull wird nicht nur auf die Ergebnisse bei den beiden achten.
Red Bull wird wahrscheinlich noch Perez ein weiteres Jahr mitschleifen.
Glaube ich nicht. Glaube ich mittlerweile nicht mehr. Weil da gibt es mittlerweile zu also, viele News.
Ich weiß noch, in der Mitte der Saison hast du gesagt, du denkst, dass Perez am Ende des Jahres nicht mehr da ist. Dann hast du gesagt, Perez fährt nächstes Jahr. Jetzt bist du vor 2 Wochen und jetzt wieder der Meinung, dass Perez jetzt doch nicht mehr fährt.
Ja, ich muss mich doch anpassen, tatsächlich den News, die rauskommen. Ich kann doch nicht stur sagen, ja, Perez bleibt da, egal was die News sagen. Das funktioniert ja so nicht. Ich kann ja nicht einfach stur bleiben. Ich muss ja offen sein für Entwicklungen in dieser. Ich muss ja die Dynamiken auch selbst sehen. Und wenn Berichte so rauskommen, dann kann ich ja meine Meinung dementsprechend anpassen. Aber ich kann ja nicht sagen, dass hier 3 Leute mit Red Bull vielleicht in Kontakt sind und dann sagen, nö, Perez bleibt. Dann funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss ich auch von dem Pferd absteigen. Ich muss aufhören, das tote Pferd zu reiten. Sagt man das nicht so irgendwie?
Ja, ich glaube.
Irgendwie
ich glaube.
So. Na gut, Tsunoda besprochen. Lass uns noch ganz kurz zu Q3 kommen, weil Q2 ist auch nichts weiter passiert. Aber das können wir auch ganz schnell abhaken, würde ich sagen. Denn Carlos Sainz holt die Pole mit einer Weltklasse-Runde. Und das war wirklich oberste Güteklasse, was Carlos Sainz da gemacht hat. Es waren, glaube ich, 2 Zehntel am Ende, die er auf den Rest des Feldes hatte. Und das ist schon stark. Generell Carlos Sainz das ganze Wochenende richtig, richtig gut gewesen. Das ganze Wochenende der bessere Ferrari gewesen. Ferrari auch generell wieder sehr, sehr gute Pace gehabt. Aber ja, Carlos Sainz war es auf 1 vor Max Verstappen, der auf P2 war im Qualifying, und Lando Norris, der auf 3 war. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ja, beide Haas in Q3, Albon in Q3, Gasly in Q3, das kann man vielleicht auch nochmal lobenswert erwähnen. Aber sonst, also richtigen Schocker hatten wir in Q3 nicht, würde ich sagen.
Ja, also die Haas auf jeden Fall nennenswert. Ja. Ich glaube, das ganze Wochenende Haas war sehr, sehr überraschend. P7 und P9 musste er erstmal schaffen. Also
vor allem auch in der Haas, Reihenfolge. Magnussen, P7, Hülkenberg, ja, P9.
Das sind vor allem wieder 8 Punkte für Haas. Also das ist an einem Rennwochenende 8 Punkte für Haas. Das ist krank. Aber Haas ist inzwischen Mittelfeldteam und das ist vogelwild.
Absolut. Das ist dann wirklich krass. Hätte man dir das vor der Saison gesagt, dann hättest du alle für verrückt erklärt.
Ja, definitiv. Dann lass uns mal zum Rennen gucken. Ich habe es ja vorhin schon in meinem Rant so ein bisschen angesprochen. Perez, Vollstart. Ja, also ich weiß ja nicht. Perez ist ja jetzt einer der älteren Fahrer im Grid. Ich habe ihn zwar noch nicht für blind gehalten.
Nein,
aber,
mein Gott, also jetzt wird's echt krass.
Nein, aber Perez, jetzt mal ernsthaft, der Mann stand locker 1,5-2 Meter vor seiner Box. Weg, ja. Also dass er dann zurückargumentiert zu Hugh Bird. Nee, das war ein super Start.
Ey, das war kein schlechter Start. So super. Als ihm gesagt wurde, ey, dein Start ist an der Investigation, und er hat einfach nur gesagt, nee, das war ein guter Start. Das fand ich also lustig. Hab ich vor meinem Fernseher gesessen und geschmunzelt.
Vor allem dann, dass die FIA, die Rennleitung, dann sagt, du standst außerhalb deiner Box. Nee, bitte überprüf das nochmal. Ich stand innerhalb der Box.
Also, ja, das ist krass. Also das ist ja eine faktische Entscheidung, die ja mit Sensoren auch gemessen wird. Also das kann ja gar nicht falsch sein, wenn die Sensoren nicht kaputt sind, natürlich. Aber dafür brauchte man auch die Sensoren nicht. Das hat man ja mit bloßem Auge gesehen, dass Perez nicht da stand, wo er stehen sollte. Vielleicht war es für ihn irritierend. Das kann ja auch immer sein. Vor ihm, die Startbox war ja leer, weil Ocon, nee, war es nicht. Quatsch, ich erzähle Quatsch. Löscht die letzten 5 Sekunden aus eurem Gedächtnis. Aber ja, keine Ahnung, was da mit Perez los war. Also so weit weg davon stehen von der Startbox ist schon eine Kunst, sag ich mal.
Ja, vor allem, es ist halt auch mit das Unnötigste oder der größte Anfängerfehler, den du eigentlich machen kannst. Und Perez fährt ja nun lang genug in der Formel 1. Ich meine, klar, es kann passieren. Aber Perke, da sind wir wieder bei dem Punkt. Es passiert immer dem gleichen Typen in dem gleichen Top-Team. Warum? Warum immer er? Warum immer Perez?
Ja, weil er nicht mehr das Niveau hat. Er hat seit Jahren nicht mehr das Niveau für Red Bull. Und das zeigt er jetzt auch einfach, das ist einfach so ein Flüchtigkeitsfehler.
Er hat halt so seine 3 Wochenenden im Jahr, wo er dann halt tatsächlich gut ist, wie zum Beispiel jetzt in Baku. Gut, da hat er sich ja auch wieder selbst zuzuschreiben.
Ja, aber das Rennwochenende war gut. Lass die letzten 2 Runden raus.
Es war gut, aber am Ende des Tages ist er halt auch ein DNF drinne.
Das ist richtig. Also Perez tut mir ein bisschen leid, dass ihm das so bei seinem Heimrennen passiert ist. Das ist schon ein bisschen schade, weil Mexiko, da wollte er bestimmt allen zeigen. Vielleicht war er deswegen auch ein bisschen übermotiviert. Er ist in Q1 ausgeschieden. Da dachte sich, ich muss jetzt was gut machen. Das Traurige ist ja, der Start an sich war ja auch richtig gut. Der hat ja 5 Plätze beim Start oder so gut gemacht. Klar war da auch eine Kollision vor ihm, aber der Start war richtig gut an sich. Das ist ja das Traurigste daran. Der hatte wirklich.
Aber halt auch der Vorteil, dass er halt weiter vorne stand, ne?
Ja, aber an sich die Beschleunigung, alles sah richtig, richtig gut aus. Nicht nur, weil er weiter vorne stand. Also, das war ein richtig guter Start und dann, ja, gut, ist er halt weiter vorne gestartet, als er dürfte. Es ist faszinierend. Aber beim Start ist ja nicht nur Perez passiert.
Nee, beim da ist Start nämlich mal ist wieder ja ein Typ, über den wir ja heute noch gar nicht gesprochen haben, involviert
Yuki
gewesen.
Yuki Tsunoda ist kollidiert mit Alex Albon beim Start. Und das war so, dass Tsunoda, also beim Anbremsen auf die erste Kurve, wollte Tsunoda einfach außen durch. Albon war ein bisschen gesandwiched. Albon hatte keinen Platz mehr, um nach rechts oder nach links zu gehen. Tsunoda hatte auch irgendwie, der war schon halb auf dem Curb, ist auch blöd für ihn gewesen. Am Ende haben sie sich abgeräumt. Ist ein Startunfall. Das ist die Definition von Startunfall für mich. Einer ist außen, einer ist in der Mitte, einer ist ganz innen. Der in der Mitte ist gesandwiched, muss sich entscheiden, wen er abräumt. Am Ende hat es Yuki Tsunoda getroffen. So ist wirklich, das ist die Definition von Startunfall, wo ich keinem eine Schuld zuweisen möchte.
Und James Vowles war bei Sky UK, hatten sie live zugeschaltet gehabt und auch James Vowles hat gesagt, there's nothing that Yuki did wrong.
Ja.
Also Yuki hat nichts falsch gemacht, aber genauso hat Albon nichts falsch gemacht.
Absolut.
Das ist wirklich jetzt mal ein Moment von Shit Happens, wo es einfach, du kannst machen, was du willst. Es gibt keinen Weg, wenn du an einen bestimmten Punkt kommst von diesem Start, wo du den Scheiß noch vermeidest. Geht einfach nicht.
Das ist richtig. Und das ist wirklich nach einer Kurve gefühlt, war das Rennen für mich vorbei, weil Albon, mein Lieblingsfahrer, und Yuki Tsunoda, den ich immer so hochhype, dass er in den Red Bull soll, beide nach einer Kurve raus. Da dachte ich mir schon, ja super, das wird ja eine lustige Aufnahme morgen. Aber es finde ich gut, dass wir da wenigstens einer Meinung sind, weil eigentlich kann man da auch keine zwei Meinungen haben. Das ist ja offensichtlich, was da passiert.
Ja, es ist halt ein absolut klassischer Startunfall.
Also ja, Gott sei Dank habe ich nach dem Startunfall nicht ausgemacht und habe weitergeguckt, weil dann wurde es spannend. Denn Max Verstappen hatte einen guten Start, kurz gutes Battle mit Sainz auch. Sainz ist auf dieser Geraden, als er hinter Verstappen wieder war, ist er vorbeigezogen, als wäre Verstappen gar nichts. Also der Ferrari auf der Geraden mit dem DRS auf dieser riesigen Geraden.
Ja gut, Verstappen hatte kein ERS.
Das ist richtig, das ist aber trotzdem der Ferrari einfach vorbeigeflogen. Und dann hatte man wieder das Duell Max Verstappen gegen Lando Norris. Und das ist damit geendet, dass Max Verstappen am Ende eine 20-Sekunden-Strafe insgesamt aufgebrummt bekommen hat. Denn in Kurve 4 hat Max Verstappen eine Strafe bekommen, weil er Lando Norris rausgedrückt hat. Und in Kurve 8 hat er noch mal eine Strafe bekommen, weil er die Strecke verlassen hat und dadurch sich einen Vorteil erschafft hat. Das sind die Begründungen.
Ich werd auch nie vergessen, wie Martin Brundle das analysiert hat während der Live-Übertragung bei Sky UK. Es war herrlich, weil Brundle hat direkt gesagt, wenn Verstappen diesen Platz zurückgibt, vielleicht kommt er sogar noch recht glimpflich davon. Und es werden nicht mehrere Strafen oder es werden nur leichtere Strafen. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, hätten sie es mal gemacht? Weil ich glaube, eine der beiden Strafen hätten sie sich bestimmt sparen können, wenn sie einfach Norris vorbeigelassen hätten. Das Ding ist, der erste Penalty Turn 4.
Wofür es halt ja auch noch zwei Penalty Points dann gegeben hat.
Ja gut, das juckt bei Verstappen ja
jetzt. Das wollte ich nur mal erwähnen, es steht jetzt bei 6 von 12.
Penalty License, solange es nicht wieder Magnussen ist.
Solange es nicht Magnussen aber der kann mittlerweile auch sammeln, wie er lustig ist.
Ja, also Turn 4, ja, es ist halt ein Klassik Verstappen gewesen, ne? Also es war halt dieses, er gibt's nicht auf die Kurve, er sticht halt rein. Bloß mit dem Unterschied, dass halt hier jetzt keine Runoff-Area war. Und er war auch diesmal bei weitem nicht so eindeutig in der Kurve vorne, wie man es vielleicht noch in Austin hätte verargumentieren können. Daher, 10 Sekunden finde ich schon ein bisschen hart. Ich hätte es eher mit 5 bestraft. Da fand ich 10 Sekunden schon zu viel. Und ich glaube, auch die hätte man avoiden können, die Strafe, wenn man einfach gesagt hätte, man lässt Norris vorbei, dann wäre das nicht angeguckt worden von den Stewards, weil Vorteil ist gegeben. Und dann wäre das Ding durch gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich auch nie zu Turn 8 gekommen. Aber jetzt sind wir hier schon wieder angekommen bei wäre Fahrradkette, wie Lauda sagen würde. Turn 8 hat im ersten Moment auf mich verwirrend gewirkt, weil mein erster Gedankengang war, okay, McLaren, die wollen das genauso wenig, so jetzt riskieren, ey, hier könnte eine Strafe für irgendwen kommen und lassen Verstappen vorbei.
Das Gefühl
so
hatte ich auch,
so hat nämlich auf mich gewirkt gehabt, weil Norris auf einmal sehr weit nach rechts rausgezogen ist und
ja,
irgendwie
so
sah so aus,
so habe ich es auch gesehen, ja.
Genau, als würde er so langsam in die Kurve reinfahren und dann dachte ich, na okay, jetzt macht er auf und Verstappen darf innen vorbeiziehen. Und ich weiß es nicht, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber vielleicht war das ja auch der Gedankengang von Max Verstappen, dass er ihn vorbeilässt und deshalb so reingefahren ist in die Kurve. Im Endeffekt, Lando Norris ist die Kurve ganz normal weitergefahren, ein bisschen weiter außen halt, als eigentlich normal, hätte ich jetzt gesagt. Und dadurch kam es halt zu diesem Szenario. Und ja, in dem Fall sind 10 Sekunden für mich auch gerechtfertigt, weil das war eine gefährliche Situation, die dadurch entstanden ist, wo es fast gekracht hätte und beide von der Strecke sind. Aber die Umstände, wie sie entstanden sind, finde ich schon wieder sehr verwirrend.
Ich finde, also 20 Sekunden insgesamt sind sehr hart. Klar, hätte man vermeiden können, wie du gesagt hast, wenn Verstappen einfach nur ziehen lässt oder irgendwie, hätte man alles vermeiden können. Ich finde, zähl die zusammen, mach einfach insgesamt eine 10-Sekunden-Strafe für Verstappen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die FIA gesagt hat, ey, jetzt haben wir so viel Shit-Talk bekommen von allen, weil wir Max Verstappen letzte Woche
eine Strafe
gegeben haben. Wie bitte?
Jetzt machen wir ein Exempel, so hat es teilweise gewirkt.
Genau, jetzt wollen wir ein Exempel statuieren. Hier, guckt an, wir können auch Max Verstappen bestrafen. Und ich glaube auch, jeder andere Fahrer im Grid hätte für diese Situation gestern nicht 20 Sekunden bekommen, sondern nur Max Verstappen, weil man ihm zeigen wollte, ey, wir bestrafen den auch. Jetzt labert mal nicht so eine Scheiße, dass wir alle anderen nur bestrafen und Max Verstappen immer bevorzugen. Und ich glaube, die wollten es der Welt, sag ich mal, oder allen, die so geshit-talkt haben unter der Woche oder nach dem Rennen in Austin, zeigen, guckt an, wir machen es bei Max Verstappen genauso oder vielleicht sogar jetzt deswegen noch ein bisschen schlimmer. Für mich hätten insgesamt 10 Sekunden hätt's getan. Max Verstappen war ja gar nicht so überrascht dafür. Der hat ja schon damit gerechnet, dass es die Strafe gibt. So hat es am Radio gewirkt, so hat es im Interview danach gewirkt. Deswegen, eine Strafe geht auf jeden Fall fit. Für mich wären es insgesamt 10 Sekunden gewesen und das hätte gereicht für mich.
Ja, würde ich sogar mit übereinstimmen. Jetzt muss man natürlich aber bedenken, jetzt rechnen wir mal, was wäre, wenn er die Strafen nicht gehabt hätte. Dann wäre er immer noch 40 Sekunden von P1 weg gewesen. 40 Sekunden. Der wäre so oder so, wäre er nicht in Contention mit Sainz, Norris oder Leclerc gewesen. Er hätte vor den Mercedes sich vielleicht P4 sichern können. Aber das Ding ist, die Mercedes haben unfassbar viel Zeit auf der Strecke verloren, weil man gesagt hat, ihr dürft frei gegeneinander kämpfen und machen, was ihr wollt. Wäre Verstappen vor denen gewesen, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob Mercedes vielleicht gesagt hätte, ey, arbeitet zusammen, holt Verstappen ein und schnappt den euch. Weil von der Pace her war der Mercedes besser als der Red Bull. Gerade in der zweiten Hälfte des Rennens. Weil Verstappen hat nach dem Stopp verloren auf die Mercedes. Und ich glaube, wie gesagt, da sind wir beim Glauben. Glauben kann man eigentlich in der Kirche, aber ich weiß nicht, ob ohne die Strafe er nicht vielleicht trotzdem P6 gewesen wäre.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er auch ohne P6 geworden wäre, weil am Ende des Rennens hast du gesehen, sogar ein Kevin Magnussen war am Ende schneller als Verstappen. Klar, Max Verstappen hat da keine 100% mehr gegeben und Magnussen schon, weil von hinten irgendwann Piastri kam. Aber dass am Ende die Situation trotzdem entsteht, dass ein Magnussen die Lücke auf Verstappen irgendwie zufährt, das hat mir dann schon viel gezeigt, dass die Pace vom Red Bull einfach in der Rennpace überhaupt nicht da war dieses Wochenende. Hat ja Perez auch gezeigt, klar, Perez hatte Schaden nach dem Duell mit Lawson. Darauf kommen wir ja gleich zu sprechen. Aber die Rennpace vom Red Bull sah einfach nicht gut aus dieses Wochenende. Und deswegen P6 ohne die Strafe. Wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hätte er einen Mercedes hinter sich gehalten. Aber ich bin mir wie du auch nicht sicher, ob er vor dem Mercedes gelandet wäre ohne die Strafe. Mit nur 10 Sekunden ja auf keinen Fall. Mit nur 10 Sekunden wäre er auf jeden Fall auch hinter den Mercedes gelandet. Deswegen, ich glaube, Verstappen steht mit P6 genau da, wo er stehen sollte dieses Rennwochenende. Ob eine Strafe hin oder her. Und das passt.
Ja, das glaube ich auch. Dann WM kurz raufgeguckt. Verstappen jetzt 42 Punkte vor Lando Norris. Charles Leclerc ist weiter rangerückt an Lando Norris. Und das Ding ist, wenn Lando Norris hier noch Bruder, ich erzähl Quatsch. Ich dachte gerade, hast recht, ja. Hatte gerade einen Denkfehler. Ferrari ist weiter rangerückt an McLaren. Das war's. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn Lando Norris Verstappen noch einholen will, wir haben 4 Rennwochenenden jetzt noch vor uns, davon sind 2 Rennwochenenden mit Sprints, müsste er im Schnitt 10,5 Punkte auf Verstappen gut machen, um gleich zu ziehen. Das ist schon eine Menge.
Das ist eine Ausnahme.
Das ist eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, Lando Norris, wenn er Erster wird, dürfte Verstappen maximal Dritter werden. Und selbst dann könnte es noch knapp werden, wenn wir Fastest Lap Points mit einberechnen und alles. Also das ist immer noch eine ordentliche Hausnummer. Sicherlich hat dieses Wochenende jetzt geholfen, gerade auch dadurch, dass Verstappen nur P6 geworden ist, die Lücke zu reduzieren. Aber das ist immer noch eine riesen Mammutaufgabe, die Norris vor sich hat. Und vor allem, man bedenke, Norris hat in meinen Augen nicht mehr ganz eindeutig das beste Auto. Der McLaren war zwar leicht besser als der Ferrari am Ende des Rennens, aber Ferrari wird noch eine richtige Kopfschmerzsache für Norris werden.
Auf jeden Fall, dazu hat Norris ja auch selbst zugegeben in einem Interview, er fährt nicht so auf dem Niveau wie Max Verstappen. Max Verstappen ist der Beste der Welt und auf dem Niveau ist Lando Norris nicht. Das hat er selbst in einem Interview zugegeben. Und trotzdem will er natürlich gewinnen, logisch. Trotzdem noch kurze Frage off-topic, die mir gerade eingefallen ist. Wie fandest du die Livery von Williams, beziehungsweise dieses neue Engine-Cover von Williams, das ja so gelb ist, dass sie in Mexiko und auch in Brasilien fahren werden?
Ich finde es sogar ganz okay. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich fand es eigentlich ganz nett anzusehen.
Okay, ich finde es sehr hässlich. Gut, okay, da haben wir das auch geklärt. Ich finde, das Geld passt nicht rein. Aber gut, das wollte ich nur noch mal kurz klären, weil mir das gerade so eingefallen ist.
So, kommen wir zum Rookie des Jahres. Der Mann, der seit 400 Rennen jetzt in der Formel 1 dabei ist. Und es gab so eine auf Instagram lustige, ja, ich sag jetzt mal Tabelle, so ein Post, wo drauf stand, wie alt jeder Formel 1-Fahrer im aktuellen Grid war, als Alonso sein erstes Rennen gefahren ist. Zum Beispiel Piastri war noch gar nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Also das in Kontext gesetzt ist schon echt irre, ne? Also wenn man mal bedenkt, wie lange Alonso hier eigentlich aktiv in der Formel 1 so wirklich mitfährt.
Das ist richtig. Leider konnte er sein 400. Rennwochenende nicht krönen. Er ist ausgeschieden. So wie ich es verstanden habe, war es da, gab es ein Problem mit der Kühlung im Auto. Deswegen musste er das Auto abstellen. Immerhin 15 Runden gefahren, ey, ist doch was. Aber ja, 400. Grand Prix, den konnte er leider nicht mal zur Hälfte fahren. Ist relativ früh ausgeschieden. Deswegen müssen wir eigentlich auch gar nicht weiter über Alonso reden.
Kommen wir lieber zu einem Topic, über das wir schon mehrfach geredet haben
gerade. Wir gehen zu einem Thema Lawson gegen Perez. Denn da gab es auf einmal das Duell, dass Perez immer mehr an Lawson rangefahren ist und ihn überholen wollte. Aber Lawson nicht so Lust hatte, von Perez überholt zu werden und dann dementsprechend verteidigt hat. Am Ende kam es dann auch zu Kontakt. Perez hatte deswegen Sidepod-Schaden, der dann natürlich das restliche Rennen maßgeblich beeinflusst. Das ist logisch, jeder Fahrer struggelt, wenn er Schaden hat. Wie hast du das Duell gesehen?
Also wenn wir jetzt wirklich nur, ich sag jetzt mal, über diese 2-3 Kurven reden, in denen das Entscheidende passiert ist, sage ich mal. An sich war das Duell ja, was die beiden gefahren sind, echt geil, muss man
sagen.
War schön anzusehen. Hat sehr gebockt, schön anzusehen. Und wenn man jetzt mal, sag ich mal, das Szenario anguckt zwischen Lawson und Perez, ich glaube, man kann es mehrere Wege sehen. Es ist auf jeden Fall nicht eindeutig. Für mich persönlich, die nach der DRS-Geraden in die Kurve, in die Linkskurve rein, das ist für mich ein Ort, wo Perez da reingestochen hat, wo Perez nicht hingehört so wirklich. Er kann es versuchen, er hat es ja auch versucht, aber man hat schon gesehen, er ist da selber sehr, sehr, naja, unsicher reingegangen, so sah es ein bisschen aus, weil es an einer Stelle war, wo du halt auch nicht wirklich so groß Chance hast, dann in die Kurve einzuturnen. Lawson hat es gesehen, er hat versucht, den Platz zu lassen. So, dann hat Perez ihn schon gut weit rausgedrängt und dann ist Lawson ja in die Rechtskurve danach reingestochen und da haben sie sich ja dann berührt. Für mich, ich würde fast sagen Racing Incident, also ich würde auf jeden Fall keine eine Strafe zusprechen. Und ich glaube, das hat auch die Rennleitung so teilweise gesehen, weil du musst ja bedenken, 3 Runden später gab es das gleiche Szenario mit Lance Stroll und Sergio Perez und da ist es genau andersrum passiert und da war die Rennleitung ja auch der Meinung, ey, wir lassen es einfach bei nichts und lassen es bei Racing Incident. Also ich glaube, es ist halt hartes Racing gewesen, am Ende gab es Kontakt, ist schade, dass es Kontakt gab, aber ich sehe da jetzt keine Schuld übermäßig bei einem der beiden Fahrer.
Ja, und du hast ja schon gesagt, man kann es aus mehreren Sichten sehen oder mehrere Ansätze da wählen. Ich sehe es grundsätzlich eigentlich ähnlich wie du. Es war sehr hartes Racing. Perez sticht da optimistisch dann rein, denkt sich, ja, der wird schon irgendwie aufpassen, der wird schon Platz machen, ich komme da schon durch. Weil am Ende, ich bin der Red Bull, der ist das kleine Team, der wird schon
genau auf mich hören. Genau das war so wahrscheinlich die Herangehensweise so.
Lawson hat dann sehr, sehr hart verteidigt. Ich weiß nicht, ob es für mich, aber zu hart kannst du eigentlich nicht sagen, aber es war schon sehr hart. War natürlich dann unglücklich mit dem Kontakt. Ich bin auch fein damit, dass es keine Strafe gegeben hat. Aber es hätte wahrscheinlich nicht mehr viel gefehlt zu einer Strafe. Aber noch war ich auch fein, dass es da keine Strafe gab. Natürlich eher Strafe auf Seite von Lawson als auf Seite von Perez. Aber am Ende sehr, sehr hart von Lawson. Im ersten Moment habe ich gedacht, ui, das war schon über dem Limit, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber ja, ist hart, ist irgendwo okay. Wenn man auch den Background bei den beiden sieht, Perez kämpft um den Sitz, Lawson ist der, der den wegnehmen will. Dann muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass das dann bei denen wahrscheinlich logischerweise ein bisschen härter zugeht. Das war ja damals so.
War ja bei Albon und Perez damals nicht anders.
Albon, Perez oder um anderes Team zu nennen, mal Russell und Bottas, die sich komplett abgeschossen haben.
Ja, ja.
Und deswegen, das ist logisch, das ist komplett natürlich, dass die beiden wahrscheinlich gegeneinander ein bisschen härter auch fahren. Ist okay am Ende, ist irgendwie okay. Kann man noch verargumentieren, dass da nichts gab.
Was ich, also auch so, dass, die haben ja dann beide so gesagt, what the fuck is this idiot doing? hat Perez gesagt, Lawson hat, glaube ich, gesagt, what the fuck is he doing oder irgendwie so. Kann ich auch noch verstehen in der Situation, dass die Gemüter hoch sind. Was ich dann schon eher weniger verstehen konnte, später im Rennen hatte Lawson ja dann einen Kontakt mit Colapinto. Den fand ich übrigens, wenn ich ehrlich bin, mehr Colapinto zuzurechnen als Lawson. Ich würde es auch als Racing Incident belassen, aber da würde ich mehr Richtung Colapinto gehen. Da ist ja dann der Frontflügel von Lawson leicht auseinandergefallen, sage ich mal. Und dann sind ja die Teile da im Ende dritten Sektor gewesen. Und dann ist Perez da ja vorbeigefahren und hat ja gesagt, there's a lot of debris. Is this from the hahaha idiot that I think it is? Und dann wurde ja von Hubert gesagt, you can watch the highlights of the race later. Das fand ich unnötig.
Fand ich witzig.
Das fand ich richtig unnötig.
Habe ich wieder geschmunzelt.
Ja, es ist natürlich, es ist Beef und Beef ist funny, aber es ist hardcore unnötig, weißt du?
Ach mein Gott. Ich finde es
lustig. Das hat einfach zu diesem unsympathischen Paris-Wochenende gepasst.
Das Wochenende als unsympathisch jetzt bezeichnen, finde ich krass. Nur weil er ein bisschen zu weit vorne stand, macht das nicht unsympathisch. Nur weil er sich einen kleinen Vorteil da erschaffen wollte. Mein Gott.
Ja, er war halt so ein. Paris war dieses Wochenende so ein richtiges Crybaby, fand ich.
Ja,
das hat mir so ein bisschen.
Ich kann verstehen, dass du am Ende bist, wenn es eh alles gegen dich läuft, gefühlt, und du bei deinem Heimrennen dann wirklich alles zusammenkommt.
Ja, und glaub, wer war schuld dran?
Auch nicht so happy.
Er
so.
Selbst war schuld dran.
Ja, war er auch. Aber trotzdem wäre ich auch nicht so happy mit.
Und am Ende stand Liam Lawson trotzdem vor ihm.
Ja, am Ende hast du recht. So, Lawson, Perez kurz abgehakt, würde ich sagen. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die Ferrari ein, denn die haben P1 mit Carlos Sainz geholt, der das Rennen relativ dominant, relativ ungefährdet gewonnen hat, würde ich sagen. Wäre das Rennen noch 10 Runden länger gewesen, hätte Norris das gewonnen. Aber das ist ja für das Ding jetzt erstmal egal. Sainz hat das dominant gewonnen. Charles Leclerc wurde Dritter. Duell mit Norris gehabt, im Duell mit Norris einen Fehler gemacht, deswegen die Position verloren, dann konnte er nochmal stoppen für die schnellste Runde. Sehr, sehr, sehr gutes Wochenende von den Ferrari, wieder unfassbar gute Rennpace gehabt, die Form aus Austin zu 100% bestätigt, die das Auto da an den Tag gelegt hat schon und deswegen auch zu Recht Red Bull in der Konstrukteurs-WM überholt. Und jetzt nur noch, Red Bull wird auch nicht mehr an Ferrari vorbeiziehen, das kann ich jetzt schon mal sagen, Ferrari wird die Saison vor Red Bull beenden. Und jetzt ist man nur noch 29 Punkte hinter McLaren. Und ich sag mal so, wenn Ferrari so weitermacht und wirklich 1 und 3 letztes Wochenende schon gewonnen, wenn die so weitermachen, halte ich es überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass Ferrari dieses Jahr die Konstrukteurs-WM gewinnt.
Wie geil wäre das denn bitte eigentlich?
Das wäre sehr cool.
Also wenn Ferrari eine WM gewinnt, fände ich das 10.000 Mal geiler, als wenn McLaren irgendwas gewinnt, weil, und das Ding ist, es ist ja noch jetzt nicht mal, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, vielleicht kommt jetzt mein Ferrari-Delulu-Fanherz ein bisschen wieder hoch, aber es ist ja nicht mal hundertprozentig ausgeschlossen, dass Charles Leclerc hier noch die WM gewinnt.
Rechnerisch ist es noch möglich, das ist absolut richtig.
Und so weit weg ist er jetzt auch nicht von Norris.
Naja, weiß ich nicht, sind schon 24 Punkte, ne?
24 Punkte kann sich innerhalb von einem Rennwochenende auf null reduzieren.
Das sind um die 70, die er auf Verstappen Rückstand hat. Und du hast schon erzählt, was das für eine Hausnummer bei Norris ist. Das ist eine noch viel größere Hausnummer für Leclerc.
Das ist möglich.
Das wird nicht passieren. Schließe ich aus.
Also Carlos Sainz ist nicht mehr möglich, aber Leclerc ist möglich.
Kurze andere Frage noch. Wann ist es das letzte Mal passiert, dass der Fahrerweltmeister nur beim drittbesten Team gefahren ist? Wann war das letzte Mal der Fall?
Muss eine Weile her sein.
Das muss eine richtige Weile her sein, dass Max Verstappen in einem Team gewinnt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass Max Verstappen Weltmeister wird, dass selbst nur Dritter in der Konstrukteurs-WM wird. Vierter werden sie nicht mehr, dafür ist Mercedes viel zu weit weg und gerade auch nicht gut genug in Form. Aber Red Bull wird nur Dritter. Daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern, wenn Ferrari und McLaren so weitermachen. Und dann gewinnt Max Verstappen im nur drittbesten Auto die WM, finde ich dann schon stark von ihm auch.
Ja, das ist definitiv impressive. Aber genauso impressive ist einfach der Five-Head-Move von Lewis Hamilton gewesen, zu Ferrari in 2025 zu gehen, wenn man jetzt die aktuelle Pace der Ferraris ansieht.
Auf jeden Fall, das ist schon ein sehr, sehr guter Move. Lewis Hamilton wird sich richtig freuen auf nächstes Jahr. Der wird richtig Bock auch haben.
So, Carlos Sainz wird sich richtig in den Arsch speisen.
Auf jeden Fall. Oh, der Arme, der fährt so gut und wird nächstes Jahr in diesem scheiß Williams sitzen, Mann. Das ist doch nervig. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Lewis Hamilton den achten Titel sehr nah vor sich sieht gerade. Den achten Titel im Ferrari sieht er vor sich, auf jeden Fall.
Aber man darf nicht vergessen, Ferrari ist immer noch Ferrari.
Ferrari ist Ferrari, da ist gar nichts sicher. Nächstes Jahr können die auch schlechtestes Team sein im Feld und es würde mich auch nicht überraschen. Sagen
Perke, es tut mir leid, ich muss hier eine Zwischennachricht reinhauen. Und zwar, sie kommt aus dem Fußball.
Aus dem Fußball?
Ja, gerade Breaking News reingekommen. Und zwar, Erik ten Hag ist sacked as Man United Coach.
Ja, wurde auch Zeit. Gut, haben wir das geklärt vor der Zeit, dass er nicht mehr Trainer ist. Das ist zu Recht. So, hast du noch Zeit? Weil Es ist heute Zeitmangel, weil Paul Uni hat. Oh, der Dame hat Uni heute. Wie viel Zeit hast du noch? Reicht es noch, um die News reinzuquetschen oder machen wir jetzt F1 Fantasy Kicktipp Ende?
Wir nehmen doch eh die Pre-Weekend-Show für Brasilien auf.
Die nehmen wir diese Woche tatsächlich auf, ja? Diese Woche
sollte sie kommen. Dann lass die News damit reinhauen. Das ist, weil dann haben wir haken doch eh immer die News der Woche immer gleich in der Pre-Weekend-Show
mit ab. Richtig, dann spoilere ich aber schon mal, es geht viel um Red Bull, es geht viel um Fahrer bei Red Bull und V-Carb und Bottas wird auch einen Platz finden. So, das soll schon mal gesagt sein. Das heißt, wenn euch das interessiert, das ewige Thema, wer geht zu Red Bull, wer füllt den zweiten Sitz bei Red Bull, wer geht zu V-Carb, geht überhaupt jemand zu V-Carb, dann ist die Donnerstagsfolge perfekt für euch.
Ja, genau. Perke, ich habe gerade die F1-App offen, soll ich F1 Fantasy schnell abhaken?
Mach das gern, dann werde ich in Kicktipp gehen.
Alles klar, dann tauschen wir heute einfach mal die Rollen, würde ich sagen. Gucken wir rein bei F1 Fantasy, wer dieses Wochenende jetzt tatsächlich die meisten Punkte geholt hat. Mexico City Grand Prix, da haben wir Peter auf 1 mit 297 Punkten, dann Jan auf 2 mit 281 Punkten und Thomas auf 3 mit 209 Punkten. Insgesamt bleibt unverändert oben Maurice mit 4.135 Punkten, auf 2 Peter mit 4.090 Punkten und auf 3 Felix mit 4.005 Punkten.
Perfekt, dann kommen wir zu Kicktipp. Dort hat dieses Rennwochenende Marco gewonnen vor Real Quiz und Forza Ferrari, die sich den zweiten Platz teilen. Die werden sich beide sehr über das Rennergebnis freuen. Forza Ferrari, Ferrari-Fan, Real Quiz, Ferrari-Fan. Und dann gibt es noch 3 vierte Plätze, nämlich Julian, Shelly und Iceman. Und insgesamt sind wir unverändert in den Top 3, das kann ich sagen. Nico auf 1, Simon der Echte auf 2, Fossi-Bärchen auf 3.
Sehr schön, dann haben wir das auch abgehakt. Perke, ein sehr interessantes Rennwochenende. WM-Kampf bleibt spannend. Mal gucken, ob Lando Norris tatsächlich noch eine Chance haben wird, hier gegen Max Verstappen richtig vorzugehen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, sagen wir es so.
Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, aber.
Sollte Verstappen irgendwann mal keine Punkte holen, dann wird es richtig abgehen im WM-Kampf. Sollte Verstappen weiterhin seine Punkte holen. Ich meine, ich garantiere dir, Lando Norris wird nicht jedes der übrigen Rennen gewinnen.
Nein, aber überleg mal, was wäre das für ein Szenario, wenn Max Verstappen jetzt sich so auf P5, P6 einpegelt, Lando Norris sich auf P1, P2 einpegelt und in Abu Dhabi dann Max Verstappen mit einem Motorschaden ausscheidet.
Ja, das wäre ziemlich krass. Das wäre
krank. Übrigens hat Charles Leclerc in der Pressekonferenz nach dem Rennen das Wort Fuck gesagt. Und ich erwarte jetzt gleiche Strafe wie bei Max Verstappen, bitte.
Ja, Sozialstunden,
bitte. Er hat auch direkt danach gesagt, so, oh no, ich möchte Max nicht joinen bei seiner Strafe. Ich erwarte das jetzt aber, bitte. Also da kann jetzt nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.
Ja, oder bitte im nächsten Rennen 2x10 Sekunden Zeitstrafe.
Na, für einen Fakt glaube ich das nicht. Aber nee, für Leclerc gönne ich das auch nicht. Nee, Leclerc soll seine Sozialarbeit da machen. Soll die verrichten, aber bitte Leclerc wünsche ich nur gute Rennwochenenden, weil er ist mein Fahrer der ersten Saisonhälfte. Ich würde ihn Stand jetzt auch gerne zum Fahrer der gesamten Saison küren und da kann ich sowas nicht gebrauchen.
Ja, klingt fein für mich. Ich weiß nur noch ganz genau am Anfang der Saison, Perke, wo Carlos Sainz der Blinddarm rausgenommen wurde und er dann auf einmal gefahren ist wie ein Weltmeister, wo wir gesagt haben, Leclerc wird in Grund und Boden gefahren von Sainz aktuell. Und jetzt hat sich das so ein bisschen ausgeglichen,
sage ich mal. Alles wiederholt sich. Damals hatte Ferrari kurz das beste Auto für ein, zwei Rennen. Carlos Sainz war richtig gut. Jetzt hat Ferrari das beste Auto. Carlos Sainz hat wieder vor Charles Leclerc gewonnen. Es wiederholt sich.
So, dann, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter, das ganze Feedback zu bekommen. Und natürlich hilft es natürlich auch, die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit weitere Leute hier zuhören dürfen und sich denken können, was tue ich mir hier eigentlich an? Perke, es war mir wie immer eine Freude. Ich würde sagen, wir hören uns am Donnerstag zur Brasilien Pre-Weekend-Show. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.